Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagt mit mir auf 1. Korinther Kapitel 1. Kapitel 1 ab Vers 18 bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber sowohl Juden als auch Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Mal bis hierhin. Es geht heute um die Torheit vom Kreuz. Wenn wir über Problemgemeinden nachdenken, Gemeinden, die viel Probleme haben, dann denke ich, also wenn ich damit ein Buch in Verbindung bringen sollte oder einen Brief in der Bibel, dann denke ich an den Korintherbrief. An die Korinther, eine Gemeinde, die zahlreiche Probleme hatte. Also wer schon mal den 1. Korintherbrief gelesen hat, der sieht, dass sie damit permanent konfrontiert werden, mit Streitigkeiten, mit Eifersucht, Zwietracht, Kapitel 3, Unzucht, Kapitel 5, mit Stolz, mit Rechtsstreit, Spaltungen, Kapitel 11, Missbrauch vom Abendmahl. Aber auch falsche Lehren haben sich eingeschlichen, wie es gibt keine Auferstehung der Toten. Und so hatte diese Gemeinde mit vielem zu kämpfen, beziehungsweise Paulus. Ja, vieles musste er in diesem Brief erklären, korrigieren, zurechtweisen. Ermahnen. In Kapitel 3, schaut mal, was er schreibt zu dieser Gemeinde. Er schreibt, Kapitel 3, 1 bis 3, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also eine Gemeinde, die sehr unreif war. Ja, trotz dessen, dass sie Christen waren, ja, Paulus bezeichnet sie als Heilige, so waren sie doch in ihrem Wandel, in ihrem Verhalten sehr unreif, sehr fleischlich, sehr, würden sagen, weltlich. Und diese oder viele dieser Probleme in der Gemeinde in Korinth, die entstanden vor allem durch den Einfluss auch von oder ihres Umfeldes um sie herum. Insbesondere durch den Einfluss von Philosophie, von griechischer Philosophie. Ja? Also der Mensch praktisch, der, was versucht er, der losgerissen ist von Gott, er will mit Gott nichts zu tun haben, der ohne Gott ist. Er möchte aus eigener Kraft, mit seinem eigenen Verstand, mit seiner eigenen Logik das ganze Weltgeschehen verstehen. Ja? Die Entstehung der Erde verstehen, den Sinn des Lebens verstehen. Er will sich so ein umfassendes Bild machen. Ja, die großen Fragen des Lebens, könnten wir sagen, will er klären, mit seiner Vernunft lösen, mit seinem Wissen beherrschen. Und er reißt sich los von Gott. Ja. Es kann sein trotzdem, dass auch dort Gottheiten, Götter eine Rolle spielen in diesen Philosophien, ja. Aber von dem wahren Gott reißt er sich los. Von Christus ist er losgelöst. Vom Wort Gottes löst er sich. Ja. Und er irrt. Ja, solches, ich sag mal, menschliches Denken, solche menschliche Weisheit, solche Philosophien, sie sind trügerisch. Warum? Wie schon gesagt, weil sie vom wahren Gott der Schrift abweichen. Sie stellen dir ein anderes Gottesbild vor, eine andere Ideologie, ein anderes Verständnis über die elementaren Fragen des Lebens. Es ist menschlich ausgedachte Weisheit, die in Gottes Augen was ist? Torheit. Paulus, ich kann mich erinnern, er sagt an die Kolosser in Kolossee, braucht nicht nachschlagen, ich lese es vor, in Kapitel 2 sagt er, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Überströmend darin mit Danksagung. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Ja? Also diese menschliche Weisheit, diese Philosophien, in welcher Form auch immer, ohne Jesus, außerhalb von Jesus, wird es gefährlich, da wird es trügerisch und wird betrogen. Wenn ich so an heute denke, ich meine, wir versetzen uns ja zeitlich gesehen zurück zu der Zeit des Paulus, aber wenn ich so an heute denke, dann kommt mir vor allem die Evolution in den Sinn, diese Evolutionstheorie, ja, wo Menschen, ich sag mal, durch ihren Intellekt, durch ihre Vernunft, durch ihre Logik, durch ihre Weisheit, ja, auch vieles erklären wollen, die Entstehung des Lebens. Und es wird sogar oft auch als Wissenschaft deklariert. Man findet das in verschiedenen Schulbüchern, als wäre es schon fix fest. Wie kannst du an was anderes glauben? Es ist doch schon alles wissenschaftlich bewiesen. Wie, du bist Christ, du glaubst, dass Gott die Erde erschaffen hat? Wie töricht, wie dumm. Wir sind doch in einer aufgeklärten Welt. Wie kannst du daran überhaupt noch glauben? Ja, und man stellt es oft so dar, als wäre schon alles bewiesen und fundiert und wissenschaftlich. Und man belässt es nicht bei dieser Theorie. Es ist alles töricht in Gottes Augen, etwas zu erdenken, losgelöst von Gott, weg von Gott. Und man meint, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber diese Griechen in Korinth, sie waren damals da. Sie wollten diese tiefgehenden Philosophien haben. Sie wollten glänzende Redner, Rhetoriker, kunstvoll ausgearbeitete Reden. Solche Philosophien oder solche Reden, die waren ja angesehen zur damaligen Zeit. Darauf waren die Griechen auch stolz. Sie wollten diese menschliche Weisheit. Und diese Gläubigen, die wiedergeborenen Christen aus Korinth, die kamen ja aus diesem Umfeld. Die wurden ja auch geprägt von diesen Philosophien, von dieser Denkweise. Sie waren ja davon nicht immun. Und alles kam auch mit hinein, auch in die Gemeinde hinein. Ja, und dieses Denken wurde sogar so dominant, ja, dass Paulus es ansprechen muss und korrigieren muss. Dadurch entstanden sehr, sehr viele Probleme in Korinth. Und so sagt er hier in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, was ist das Wort vom Kreuz? Es ist das Evangelium. Es ist die frohe Botschaft Gottes an die Menschen, an die Menschheit. Das können wir, schaut mal her, aus Vers 17 sehen. Da sagt er, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz, sagt er dann weiter. Ja. Also hier geht es um das Evangelium mit dem Kreuz im Zentrum, mit dem Leidenden. Und dieses Evangelium, dieses Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Ja. Das griechische Wort hier lautet Moria und es bedeutet Narrheit, Verrücktheit oder auch Dummheit. Die Griechen damals wollten was? Sie wollten ja, haben wir schon oft genug gesagt, jetzt menschliche Weisheit hören, gute, tiefgehende Philosophien hören, tiefe Gedanken über das Leben. Für sie war die Botschaft vom Kreuz lächerlich. Das Evangelium war lächerlich, zu einfach, zu unkompliziert. Ja, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass Gott seinen Sohn auf die Erde schickt und er stirbt am Kreuz? Und jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben? Ist das die Botschaft? Wo sind diese tiefen Gedanken? Wo ist diese Redeweisheit? Nein, es bleibt die schlichte Botschaft vom Kreuz. Schaut mal, Paulus sagt im Kapitel 2, Verse 1 bis 5, er sagt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das war die Botschaft. Paulus sagt, ich kenne nur das Kreuz. Ich kenne nur das Evangelium unter euch. Keine Philosophien. Keine menschliche Weisheit. Daran sollte sich die Gemeinde in Korinth halten. Denn die Christen dort in Korinth, sie standen in der Gefahr, nicht, dass sie das Evangelium abwiesen. Nein, aber dass sie das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, gering schätzen, diese Botschaft abstufen, ihr nicht mehr diesen gebührenden Platz geben. Lieber wieder in Richtung, wie man es kennt, durch die Prägung, durch die Vergangenheit. Man nimmt es mit hinein und sagt, ah, komm, lieber Philosophien mit hineinnehmen, tiefgehende Gedanken und am besten noch das Ganze vermischen. Menschliche Weisheit, ja. Nein, Paulus sagt, die Torheit vom Kreuz, sie reicht. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Für wen genau ist dieses Evangelium dumm? Für wen ist es töricht? Die Schrift sagt hier, für diejenigen, die verloren gehen. Für diejenigen, die verloren gehen. Ich will euch hier kurz dazu auch eine Parallelstelle aufzeigen, die nochmal genauer darauf eingeht. 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4, da heißt es, 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4, da hört man so einen ähnlichen Wortlaut. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Wer sind die? Bei den Ungläubigen. Die Ungläubigen, wissen wir, sie gehen verloren. Und für sie ist das Evangelium, das Wort vom Kreuz, Dummheit. Und dann heißt es weiter in diesem Vers, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also ein Grund wird hier genannt, warum für die Ungläubigen das Wort vom Kreuz Torheit ist. Warum? Warum können sie es nicht verstehen? Warum ist es vor ihnen verhüllt oder verdeckt? Weil sie blind sind, verblendet vom Fürst dieser Welt, vom Teufel. Er hat sie in seiner Gewalt. Deswegen ist es für sie Dummheit, Torheit. Paulus sagt auch in 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja? Also ein Mensch, der den Geist Christi nicht in sich hat, er hört das, aber was ist seine Reaktion? Brauche ich nicht. Es hört sich für mich töricht an. Will ich nicht. Warum? Er erkennt es nicht. Er ist blind. Ich denke, vielleicht für einen jeden von euch, wir kennen sicherlich solche Situationen, wo wir einfach Menschen erzählen konnten, nicht wahr? Wir konnten Zeugnis geben. Die Leute haben vielleicht gefragt, ah, gehst du in die Gemeinde, was machst du da? An was glaubst du? Und so konnten wir ein Zeugnis ablegen, konnten von Jesus erzählen, wie er unser Leben verändert hat. Und ja, konnten ihnen das Evangelium weitergeben. Und ich weiß nicht, was sind eure Erfahrungen dann? Ja? Was macht ihr für Erfahrungen? Was ist die Reaktion meistens bei den Leuten? Ist sie immer positiv? Sagen sie, boah, her damit, ich will mehr. Gib mir mehr davon. Mit Sicherheit gibt es auch solche Reaktionen, das ist sehr schön. Aber oftmals, zumindest ist so meine Erfahrung, wird man eher belächelt. Ja. Gedanklich sagt man sich vielleicht, was ist das für einer? So ein komischer Kauz, so ein Spinner. Was erzählt er mir da? Was verzapft er mir da für eine törichte Botschaft? So ist oft meine Erfahrung, ja, und man weist diese Botschaft ab und hängt lieber an seinen Philosophien, an seinen Ideologien, an der Evolutionstheorie, an irgendetwas anderem, aber nicht diese Botschaft vom Kreuz. Nicht diese lächerliche Botschaft vom Kreuz. Und deshalb, wenn ich mit anderen Menschen rede, mich Diese Reaktion wundert mich dann auch nicht. Ich weiß nicht, bist du verwundert? Mich wundert es nicht, weil ich weiß, die Schrift gibt Auskunft und sagt, denen ist das Evangelium verhüllt. Sie sind blind. Aber wenn ich jetzt meine ganze Hoffnung, mein ganzes Vertrauen auf diesen Menschen setze und sage, ah, streng dich an, du schaffst es, du kannst es doch irgendwie verstehen. Ich muss nur lang genug überzeugen. Dann würde es in mir eine Unruhe erzeugen, weil ich denke, geht es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so gehe ich nicht in das Gespräch. Ich gehe in dieses Gespräch mit dem Wissen, Gott steht hinter seiner Botschaft und Gott überzeugt Menschen und Gott holt sie aus dieser Blindheit heraus. Und ich denke, vielleicht sagt der eine, ich weiß nicht, gehe ich mit dieser Haltung oder nicht, aber ich glaube, du tust es, weil du betest. Du gehst doch in die Gebetsstunde, du betest doch zu Hause oder nicht. Was betest du? Was beten wir die ganze Zeit? Sei Herr, schenk Gnade. Oh Herr, bitte, du kennst ihn doch, du siehst ihn doch, bitte öffne ihm doch die Augen, dass er dich sieht, dass er dich erkennt, dass er dich versteht. Warum beten wir so? Ja, weil wir unser Vertrauen auf Gott setzen, doch nicht auf Menschen. Was macht der natürliche Mensch? Wir haben es gesehen. Er lehnt Gott ab. Aber wenn Gott Gnade erweist, ja, und dieses Herz erweicht und rausholt aus dieser Blindheit, oh, wie schön. Also ich kann davon Zeugnis abgeben, ja, wie Gott mich aus dieser Finsternis herausgeholt hat. Könnt nicht von allein aus sehen, sagen, jetzt verstehe ich es, jetzt verstehe ich Jesus, jetzt erkenne ich seine Herrlichkeit. Nein, nein. Wir müssen diese Vorhänge vor den Augen, die müssen aufgetan werden. Und dann, ah, jetzt sehe ich. Ist für mich ein Trost, für euch auch ein Trost. Macht mich ruhig auch, zu wissen, okay, Herr, ich rede mit jemandem, und das heißt nicht, dass man da, wie soll ich sagen, so sorglos sein soll, so. Nein, man geht mit einer Überzeugung und weiß, Gott wirkt mit seinem Geist und er kann Menschen verändern. Aber das Wort vom Kreuz ist nicht nur jetzt eine Torheit, ist ja nicht für alle eine Torheit, sondern wir haben gesehen, für die Ungläubigen, ja, die nicht glauben, aber für die Gläubigen ist es was? Gottes Kraft. Gottes Kraft heißt es hier. Griechisch Dynamis. Ja. Römer 1, 16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also diese Botschaft, dieses Evangelium, da hat eine gewaltige Kraft. Und wir sind selber Zeugen davon, dass diese Kraft auch an uns schon wirksam war. Sonst wären wir nicht hier. Aber auch an anderen konnten wir es bezeugen. Gott wirkt durch diese Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wie sind wir zum Glauben gekommen? Waren wir von uns aus so weise? Waren wir klug? Konnten wir alles herausfinden? Nein, Gottes Kraft wurde an uns wirksam. Deswegen auch, wenn ich hier hinter der Kanzel stehe oder auch in anderen Gemeinden, ich weiß, Nico, wenn du das Evangelium predigst, wenn du die gute Botschaft predigst, wenn du die Schrift predigst, getreu, nicht falsch, getreu, Gott steht hinter diesen Worten und Gott wirkt durch seinen Geist. Paulus sagt zu den Thessalonichern, 1. Thessalonicher 1, 4, 5, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr es ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind. Da habe ich mich gefragt, wie sieht es aus nochmal, wie sieht diese Kraft aus, wird sie irgendwie nochmal anders beschrieben, wird sie nochmal verdeutlicht irgendwie? 2. Korinther 4, 5, 6, ihr könnt einfach nur zuhören. So sehe ich Gottes Kraft am Wirken, schaut her. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sagt Paulus, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, jetzt kommt es, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist für mich die Kraft hinter dem Evangelium. Ja? Gott spricht in dein Herz hinein und sagt, es wird Licht und er holt dich raus. Oh, und auf einmal kenne ich die Herrlichkeit Gottes. Ja, wo ist die Herrlichkeit Gottes? Wo? Im Angesicht Jesu Christi. Schau auf Jesus. Da sehe ich die Herrlichkeit. Aber ich muss erst herausgeholt werden aus dem. In der Kraft des Geistes muss Gott mich rausholen. Und das verändert Menschenleben komplett. Radikalwende, Wiedergeburt, sagen wir auch, ja. Das konnten die Philosophien nicht tun. Das kann keine Philosophie tun. Sie haben keine göttliche Kraft. Sie können dich nicht retten. Sie können dich vielleicht unterhalten, ausgeklügelte Gedanken weitergeben, aber sie schenken dir kein neues Leben. Also wir merken, es gibt hier am Anfang vom Text zwei Menschengruppen. Diejenigen, für die das Evangelium Torheit ist, ja. Dummheit und die anderen, für die das Evangelium Gottes Kraft ist. Später lesen wir auch Gottes Weisheit. Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen, wegtun. Das ist interessant, Paulus nimmt diese Stelle, er zitiert sie aus Jesaja 29, und da geht es so grob um diesen Kontext, also man nimmt auch noch Kapitel 30 dazu, da geht es um diesen Kontext, dass Gott die Assyrer schickt, um Jerusalem zu belagern und zu erobern. Und die Führenden, die Leiter Jerusalems, ja, die in den hohen Positionen sind, sie dachten, sie handeln schlau. Sie handeln weise, sie handeln richtig, indem sie sich was auf ihre Weisheit verlassen, indem sie sich mit den Ägyptern zusammentun. Die werden uns helfen, die Ägypter. Ägypten half nicht. Und das Heer der Assyrer kam näher. Not, Angst, Verzweiflung machte sich breit. Ja, bei sowas geht die Weisheit, die menschliche Weisheit, der Verstand, da geht alles drauf. Das lässt einen verloren aussehen. Gott macht da alles zunichte. Ihr denkt, ihr handelt weise, ihr macht da alles zunichte. Und Gott rettete Jerusalem trotzdem. Trotzdem, aber nicht durch menschliche Weisheit, nicht durch menschlichen Verstand oder Logik oder durch ausgeklügelte Pläne mit den Ägyptern, sondern durch sein Eingreifen. Damit jeder sieht, er ist Herr und er steht über aller Weisheit. Über der ganzen menschlichen Weisheit. Wie? Wir sehen später dann, dass er den Engel des Herrn geschickt. Und er vernichtet 185.000 Soldaten, assyrische Soldaten, auf einen Schlag. Alles gut, gell? Ein Engel kommt, 185.000 tot. Also interessantes Verhältnis. Sowas kann man mit menschlicher Weisheit nicht erklären. Ja? Bei sowas fällt man eigentlich nur in Anbetung. Und die Israeliten, sie sollten lernen, dass man eben nicht auf die eigene Weisheit vertrauen soll, nicht auf die menschliche Weisheit, die von Gott nur trennt, sondern man soll sein Vertrauen auf Gott setzen, der über diese ganzen Philosophien und Weisheiten steht. Deshalb sollten die Christen auch in Korinth, was sollten sie lernen? Ja, dass sie der Botschaft Gottes vertrauen. der Botschaft vom Kreuz, dem Evangelium und nicht der anderen Weisheit von den Griechen, von den Korinthern. Ja, die bringt nur ins Verderben, die führt dich nur in die Irre, auch wenn sie sich schlau anhört. Gott macht diese Weisheit zunichte. Er sagt, ich brauche diese Weisheit nicht. Aber ihr braucht mich. Ihr braucht Gottes Weisheit. Ihr braucht die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium. Vers 20, 21. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Diese menschliche Weisheit wird niemals über Gottes Weisheit triumphieren. Wer will Gott einen Rat geben? Wenn er beschließt, durch die Torheit des Kreuzes zu retten, wer kann es, wer kann sich einmischen? Keiner. Die Weisen, die Wortgewaltigen, die mögen noch so gut argumentieren, so schlau es auch geht. Letzten Endes führt Gott seinen Plan durch, seine Botschaft, die so töricht klingt in den Augen der Menschen, aber doch so weise ist in den Augen Gottes und auch in den Augen der Gläubigen. Ja? Gott stopft mit seinem Plan, mit seiner Weisheit den Mund aller anderen, Intellektuellen, Weisen, Philosophen, er stopft sie alle damit und sagt, die einzige Weisheit, die es gibt, ist die Botschaft vom Kreuz, ist in Jesus Christus. Alles andere bringt nichts. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Ja, die weltlichen oder die Weisen dieser Welt, die Intellektuellen, die Philosophen, sie erkennen Gott nicht, weil es für sie entwürdigend ist. Das ist, wie soll ich sagen, erniedrigend, dass man sich dieser törichten Botschaft beugen sollte, an den Sohn Gottes zu glauben, an einen Gekreuzigten. Er bleibt lieber in seinem eigenen Bereich, in seiner eigenen Weisheit, ja, und kann dabei Gott aber gar nicht finden und ihn nicht sehen und nicht erkennen. Er würde, selbst wenn er es könnte, ja, was würde er machen? Er würde sich nur rühmen, er würde sich nur auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe durch meine Weisheit Gott erkannt. Gott sagt, nein, nein. Gott will durch diese Botschaft auch die anderen demütigen und sagen, das ist die Botschaft, die wird triumphieren. Bis am Ende, wenn ich komme, wird es jeder erkennen, jeder sehen. Und alle anderen Lehren und Ideologien und was es sonst alles gibt, alles wird zerfallen und zerbröseln. Aber das Evangelium steht. Das fordert Gott auf, tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Nein, zu entwürdigend will ich nicht. Und sie erkennen es nicht. Diejenigen, die es aber tun, sie erkennen die Weisheit Gottes. Ist für uns das Evangelium weise? Ja, es ist weise, nicht wahr? Sagen, oh, da steckt viel weiter, da steckt auch viel Tiefe dahinter. Ja? Wenn man es erkennt, wenn man von der Finsternis ins Licht gekommen ist. Während, Vers 22 bis 23, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Die Juden waren diejenigen, die Zeichen haben wollen. Zeichen, Wunder, ja, sie wollten es, wir wissen es von zu Jesu Zeiten, sie wollten es von Jesus sehen, permanent. Und Jesus hat tatsächlich auch viele Zeichen gemacht, viele Wunder vollbracht. Im Judentum gab es sogar Wunder, die nur der Messias tun konnte. Ja, interessant habe ich nachgelesen, das Leben des Messias von Fruchtenbaum. Er schildert drei Wunder, die nur der Messias tun konnte. Vielleicht gab es auch mehr, aber er nennt drei und er sagt, Es war zum einen die Heilung eines Aussätzigen, dann war es das Austreiben eines Dämons, der einen Menschen stumm gemacht hat, und drittens die Heilung eines Blindgeborenen, sehen wir auch in Johannes 9. Das waren alles messianische Wunder, das konnte nur der Messias tun. Jesus hat das alles getan und noch weit mehr. Und was war das Resultat, war das Ergebnis? Alle kommen zum Glauben an Jesus. Nein, das wäre naiv, gell? Eine kleine Anzahl, eine Minderheit kommt zum Glauben. Was macht der Rest? Weitere Zeichen, weitere Wunder. Wir wollen mehr sehen, mehr sehen. Und sie bleiben im Unglauben. Also Jesus hat es bezeugt und auch sogar die Nachfolger, die Apostel, wir wissen, sie haben das Evangelium verkündigt und Gott hat es bestätigt mit Zeichen und Wundern. Und wieder nur eine kleine Zahl, eine Minderheit im Vergleich zur Masse, sie kamen dann zum Glauben. Genau. Das ist das, was die Juden forderten, Zeichen, aber es reichte nicht. Was wollten die Griechen? Sie forderten Weisheit, griechisch Sophia, ja, sie wollen schön ausgeschmückte Reden, philosophische Gedanken hören, aber was kommt? Nein, es kommt die Botschaft vom Kreuz, die überhaupt nicht in dieses griechische Denken hineinpasst. Die wollen Zeichen und Wunder, die wollen Weisheit, nein, es gibt die Botschaft vom Kreuz, das reicht, Punkt. Das reicht. Das ist die Botschaft, die rettet. Die anderen Sachen retten nicht. Einer hat mal über Paulus gesagt, er war kein Jude, der Wunder und Zeichen liebte, noch ein Grieche, der Weisheit liebte, sondern ein Christ, der den Heiland liebte. Oh, wie schön. So gut. So gut. Ich hoffe, du kannst das auch von dir sagen. Jesus reicht. Ich liebe ihn. Er ist für mich, guckt mal, in Vers 30, Kapitel 1. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Wenn ich Jesus habe, wenn ich ihn liebe, habe ich doch alles. Ich habe die ganze Weisheit in dieser Person. Alles. Brauche nicht noch drüber hinausschauen. Ich weiß, wenn ich meinen Heiland liebe, ich habe in ihm alles. Ich muss nicht weiter suchen nach Zeichen. Ich muss nicht weiter suchen nach weiteren Weisheiten, nach weiteren Philosophien. Jesus reicht. Kannst du das von dir sagen? Kannst du sagen, ja, Jesus ist genug. Oh, ich kann darin ruhen. Er ist für mich die ganze Weisheit, die wir brauchen. Wo war ich jetzt? Vers 23. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Ja? Paulus sagt, egal was ihr fordert, ich predige Christus, ich weiß nichts anderes unter euch als nur Jesus. Und ihn predige ich, den Gekreuzigten. Er ist der Inhalt von diesem Evangelium. Und was ist natürlich die Reaktion, wenn man so einen Jesus predigt, wenn man dieses Evangelium predigt? Es ist für die Juden was? Ein Ärgernis. Ein Ärgernis. Dieser Gekreuzigte, Jesus, der doch gekommen ist, er sollte uns doch von der römischen Herrschaft befreien. Nein, er geht ans Kreuz und stirbt so schmachvoll und demütig für Sünder. Das können wir nicht annehmen. Das ist für uns ein Ärgernis. Das mögen wir nicht. Römer 9, 33 sagt, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Ja, dieses Wort Ärgernis, griechisch Skandalon oder Skandalon, Skandal, ja, kennen wir. Das löst was aus. Ärger. Das löst Widerstand aus, Widerspruch. Das wollen wir nicht. Beinhaltet aber auch diesen Gedanken Anstoß. Wenn wir das Wort Anstoß hören, Jesus wird ein Anstoß, dann merkt man was? Anstoß zur Sünde. Wie wird Jesus Anstoß zur Sünde? Inwiefern? Geschieht es mit der Verkündigung der Botschaft? Wie kann das ein Anstoß der Sünde sein? Wisst ihr wie? Wenn Jesus gepredigt wird, gerade auch damals den Juden, aber ich behaupte auch heute uns, zu uns, dann versündigen sich sehr viele Leute. Warum? Weil Jesus eine Person vor eine Entscheidung stellt. Sie sagt entweder, nimm mich an, glaube an mich, vertraue mir oder nicht. Weiß mich ab, lehn mich ab, geh deinen eigenen Weg. Aber das am Kreuz spaltet es sich. Entweder ich nehme ihn an oder ich lehne ihn ab. Und all diejenigen, und vor allem sehen wir auch damals die Juden, die Pharisäer vor allem, sie hören Jesus und dann versündigen sie sich. Warum versündigen sie sich? Warum ist er ein Anstoß? Weil sie ihn ablehnen. Sie sagen, ich brauche ihn nicht. Diesen Jesus brauche ich nicht. Das ist falsch. Das ist Unglaube, Ablehnung, Sünde. Lieber lebe ich das Gesetz aus, lieber tue ich viel Gutes. Aber nicht diesen Jesus. Ja, Anstoß, Ärgernis. Und für den Griechen ist Jesus was? Eine Torheit? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Der Inhalt dieser Botschaft, dieser simple Inhalt, auf der einen Seite ist so töricht, das passt nicht in griechisches Denken hinein. Aber dann geht es weiter und dann kommen wir schon zum letzten Vers. Und dann sagt er, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Oh, das ist so gut, gell? Nicht, Botschaft ist nicht für alle Torheit, nicht für alle Ärgernis. Da gibt es noch welche. Da gibt es noch eine weitere Gruppe. Oh, gut. Und ich hoffe, zu der gehören wir. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hier sehen wir auch eine wunderschöne Wahrheit, die wir verinnerlichen müssen. Paulus sagt, er predigt das Evangelium, es geht einfach raus in die ganze Masse, geht die Botschaft hinaus. Und da sind überall, da sind Juden und da sind Griechen, also komplettes, ja, das komplette Volk Heiden, Juden. Und da gibt es einige, nicht alle, aber doch ein paar, einige, die in dieser Menge anders reagieren. Für sie ist das Evangelium Gottes Weisheit, nicht Torheit, Gottes Kraft, nicht Schwachheit. Wer sind diejenigen? Er sagt, es sind die Berufenen. Diejenigen, die Gott berufen hat. Das sind Menschen, die Gott zum Glauben ruft. Ja, die Gläubigen, ganz einfach gesagt. Gott hat dich errettet durch einen Ruf. Und ich denke, wir kennen das vielleicht aus der Theologie, dass es zwei Arten von Rufen gibt. Einen allgemeinen Ruf. Und einen, Theologen sagen, effektiven Ruf Gottes. Schaut mal in 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, noch aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also ihr müsst euch so vorstellen, ja, wie oft hat Jesus gepredigt vor Menschenmassen, er predigt, er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, glaubt an mich, es geht an die Masse und alle hören diesen Ruf. Welchen Ruf? Ja, glaubt, tut Buße, ja, da geht ein Aufruf, Tun alle Buße? Nein. Viele gehen wieder. Viele verfolgen ihn, viele steinigen ihn, wollen ihn steinigen. Aber dann ein paar, eine Minderheit, wo Gott effektiv ruft zu sich, komm her. Und dieser Ruf, der ist wirksam. Und der Mensch kommt und hört diesen Ruf. Und auf einmal sagt er, für mich ist das Evangelium keine Dummheit mehr. Für mich ist es Weisheit. Für mich ist es Gottes Kraft, weil ich merke, diese Kraft wird in mir wirksam. Gott zeigt mir seinen Sohn. Oh, wie gut. Wie gut, dass Gott uns gerufen hat. Wie so dieser Ruf, vielleicht kennt ihr den, da gibt es diese Analogie, John Piper nennt es oft, mit Lazarus, ja, wo Jesus ruft aus dem Grab, Lazarus, komm heraus. Und der Tote steht aus dem Leben heraus, ja, kommt raus. Und so auch bei uns, Jesus ruft, Gott ruft. Und auf einmal waren wir was? Geistlich tot und oh, wir werden lebendig. Epheser 2, ganz ausführlich, ja, so schön. Wir sind lebendig gemacht. Gott hat uns aus den Gräbern herausgerufen. Sag, sei lebendig. Du sollst sehen. Du sollst leben. Ist das gut? Ich freue mich. Ich bin dankbar, dass Gott mich gerufen hat. Nicht nur mit diesem allgemeinen Ruf, sondern wirklich mit diesem, wie es hier heißt in 2. Timotheus, heiligen Ruf. Nicht, weil ich so toll war, nicht, weil ich so viel Werke getan habe, weil ich Gott irgendwie weil ich ihn durch meine menschliche Weisheit, Philosophie beeindrucken konnte, gar nicht. Sondern Gott sagt, ich will dich bei mir. Ich liebe dich. Ich rufe dich. Du bist mein Kind. Gott hat dich gerufen, lebendig gemacht. Wir gehören ihm. Und das macht er durch die Verkündigung der Botschaft, durch das Evangelium. Ich will damit abschließen, ja, vielleicht dir auch jetzt die Frage stellen, was ist das Evangelium für dich? Was ist diese törichte Botschaft aus menschlicher Sicht? Ja? Was ist sie für dich? Sagst du weiterhin, ich werde damit nicht grün, ich will diese Botschaft nicht. Ist für mich immer noch ein Ärgernis, ein Anstoß. Ist für mich irgendwie immer noch so töricht. Vielleicht muss man da ein bisschen dran feilen. Vielleicht muss man ein bisschen was ergänzen. Oder sagst du, nein, weg davon. Jesus, danke dir. Ja, du bist das Evangelium. In dir habe ich alle Weisheit. Du bist Weisheit. Das ist Gottes Weisheit. Ich brauche nicht mehr. Wo stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Was ist für dich die Botschaft vom Kreuz? Ich hoffe, sie ist Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Amen.